Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Deutschland ist ein Land der Bürgerinitiativen. Ich glaube, so viele gibt es nirgendwo in Europa. Meistens gründen Bürger ja so eine Initiative, weil sie gegen etwas sind. Zum Beispiel gegen eine neue Straße, gegen Stuttgart 21, gegen Atomkraftwerke oder die Erderwärmung. Aber viele Bürgerinitiativen, die wollen auch aufrütteln, wollen zum Beispiel dazu beitragen, dass Morde aus Fremdenhass nicht vergessen werden. Oder dass man jemanden wie den saudi-arabischen Blogger Rail Badawi, der im Gefängnis sitzt, dass man sich an ihn erinnert. Das passiert zum Beispiel jeden Samstag in Tübingen. Diese und noch ein paar andere Bürgerinitiativen wollen wir Ihnen heute hier im Länderreport vorstellen. Wobei, vielleicht kennen Sie ja die eine oder andere schon oder machen da vielleicht sogar selber mit. Ich bin Anna Brink, heute für Sie hier am Mikrofon. Auch letzten Samstag haben Sie sich getroffen. Nächsten Samstag werden Sie es wohl wieder tun. Seit Jahren stehen Sie eine Stunde auf dem Marktplatz in Tübingen und fordern die Freilassung des in Saudi-Arabien inhaftierten Bloggers Raif Badawi. Wer ist Raif Badawi? Er hat sich für etwas eingesetzt, das bei uns selbstverständlich ist. Die Gleichbehandlung aller Menschen steht bei uns ja im Grundgesetz. Aber in seinem Heimatland Saudi-Arabien, da wurde er dafür öffentlich ausgepeitscht. Er sitzt in Haft und diese Haft muss ganz schön unerträglich sein, denn er teilt sich eine Zelle, 20 Quadratmeter, mit 30 anderen weiteren Gefangenen. Und seit Jahren nun demonstrieren Menschen in Tübingen am Marktplatz, damit er, der Blogger Raif Badawi, nicht vergessen wird. Uschi Götz über eine unerschütterliche Widerstandsgruppe.
Liebe Tübinger, liebe Nicht-Tübinger, wie jeden Samstag gilt unsere Mahnwache dem saudi-arabischen Blogger Raif Badawi.
Seit fast 4 Jahren treffen sie sich samstags vor der Tübinger Stiftskirche. Viele von ihnen haben graue Haare. Sie könnten Ausstellungen besuchen, reisen, golfen. Das Geld dazu haben die meisten. Doch bei Wind und Wetter stehen sie da, halten Plakate in die Höhe und sammeln Unterschriften.
Raif Badawi ist in Saudi-Arabien inhaftiert und verurteilt zu 1000 Peitschenhieben, 10 Jahren Gefängnis.
Ich bin Architekt, bin aber schon seit langem in Ruhestand.
Architekten, Juristen, viele ehemalige Lehrer gehören zum Stammteam der Mahnwache. Fast alle erzählen sie von prägenden Erfahrungen in jüngeren Jahren, wie diese Frau um die 65.
Ende der 70er Jahre habe ich 2 Jahre in China gelebt, habe dort gearbeitet und weiß, wie es ist, wenn Menschen unterdrückt werden und wenn die Meinungsfreiheit null ist.
Die Texte, die Raif Badawi in seinem Blog geschrieben hat, sind zusammengefasst in diesem kleinen Büchlein.
Nahezu bei jeder Mahnwache lesen bekannte Gesichter aus diesem Buch vor. Heute ist es der Psychologe und Neurowissenschaftler Niels Peter Bierbaumer.
Schau dir doch einmal die ganzen Staaten an, die sich aus einer Religionsvorstellung heraus legitimieren. Schau dir ihre Völker an und was innerhalb von wenigen Generationen aus ihnen wird.
Nicht weit von der Mahnwache entfernt sammelt ein älterer Herr Unterschriften. Wer unterschreibt, setzt sich für die Freilassung des Bloggers Badawi ein. Die Listen werden an die saudi-arabische Botschaft in Berlin geschickt.
Ich glaube, ich habe schon einen Blick entwickelt, wer unterschreibt und wer nicht.
Auffallend viele junge Menschen bleiben stehen und unterschreiben. Eine etwa 18-Jährige kennt den Fall des inhaftierten Badawi.
Ja, ich habe das in den Nachrichten gehört und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich mega schlimm. Weil ich meine, man überlebt ja nicht 1000 Peitschenhiebe. Also eigentlich wurde er zum Tode verurteilt, nur weil er seine Meinung frei geäußert hat. Und ich finde, das geht einfach nicht.
Die junge Frau unterschreibt und lobt das Engagement der Senioren.
Also ich habe erst mich gefragt, warum die da stehen, aber ich finde es eigentlich cool, dass sie sich auch dafür interessieren, dass es nicht nur jungen Leuten so geht, dass es uns aufregt, sondern dass es auch älteren Leuten so geht.
Der Mann mit der Unterschriftenliste geht jetzt direkt auf ein junges Paar zu. Man braucht eine gewisse Hartnäckigkeit, sagt er mit Blick auf seine Mitstreiter.
Das ist das, was ich an der Gruppe insgesamt bewundere, dass man wirklich dranbleibt und jetzt mal unabhängig davon, ob das erfolgreich ist oder nicht, das Konzept ist, steht der Tropfen, hält den Stein. Und diese Hartnäckigkeit, die führt bei mir inzwischen auch dazu, dass ich mit einem gewissen Zorn und mit einer Wut, aber auch gleichzeitig mit einer gewissen Begeisterung hier bin.
Natürlich wünschen wir uns auch junge Leute bei der Mahnwache, sagt eine grauhaarige Dame. Es sei aber nicht so, dass jüngere Menschen gleichgültig seien, sagt eine andere. Das Gegenteil sei der Fall. Die Mahnwachengruppe habe im vergangenen Jahr eine besondere Auszeichnung in Tübingen bekommen.
Wir haben den Menschenrechtspreis der studentischen Menschenrechtsgruppe bekommen. Das sind alles junge Leute, die sich für unsere Arbeit interessiert haben, das wohl auch aufmerksam verfolgen und mit denen ich auf Facebook gut vernetzt bin. Also wir tauschen immer aus. Ich denke schon, viele junge Leute haben vielleicht auch nicht die Zeit. Eine Mahnwache, die sich über eine Stunde erstreckt, ist für viele Studierende einfach zu viel verlangt.
Jüngst sorgte die Gruppe bundesweit für Schlagzeilen, als sie den CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Ramsauer vor einer Reise nach Saudi-Arabien schriftlich um Mithilfe bat.
Also wir haben ihn gebeten, nachdem die Reise eben so oder so stattfindet, im Rahmen der sogenannten stillen Diplomatie dort aktiv zu werden und auch das Thema Badawi mit seinen Gesprächspartnern anzusprechen.
Sagt Max Steinacher, der zu den Mitbegründern der Mahnwache gehört. Ramsauer ist längst zurück von seiner Reise nach Saudi-Arabien. In Tübingen wartet man jetzt auf seine Antwort. Die Mitglieder der Mahnwache betonen ihre politische Neutralität. Doch wesentlich geprägt hat den Widerstand Christopher Gohl. Er ist Mitglied der FDP und weist darauf hin, dass Badawi ein Liberaler ist.
Als Raif Badawi dafür verurteilt wurde und Peitschenschläge dafür bekommen hat, dass er eine Webseite gemacht hat für saudische Liberale, war klar für Liberale, dass sie für ihn einstehen. Und so haben wir hier wenige Tage nach der ersten Auspeitschung 2015 die Mahnwache begonnen.
In Tübingen hält man Kontakt zu Badawis Frau, die mit den drei Kindern des Paares in Kanada lebt. Von ihr wissen sie auch, Raif Badawi lebt.
Wir haben auch den Eindruck, dass Raif Badawi wahrnimmt, was hier passiert. Einerseits, weil es natürlich seine Frau ihm erzählt und andererseits, weil sich das rumspricht. Wir stehen hier so lange, bis Raif Badawi mit uns hier die Abschlusskundgebung macht.
Solidarität mit dem arabischen Blogger in Tübingen jeden Samstag auf dem Marktplatz. Uschi Götz war dabei, Sprecherin des Textes war Heidrun Wimmersberg. Widerstand, das ist so die Überschrift, die wir uns über diesen Länderreport heute gegeben haben. Widerstand gegen das, was man falsch findet. Und da könnte man ziemlich schnell bei Gorleben landen, ist zumindest nicht abwegig. Vor genau 40 Jahren erreichte der Widerstand gegen das geplante atomare Entsorgungszentrum ganz im Osten der damaligen Bundesrepublik ja seinen ersten Höhepunkt. Und zwar war das der Gorleben-Treck. Muss man sich heute noch mal vorstellen. Mehr als 300 Traktoren, Fahrräder, Pferdewagen, aber manche haben sich auch zu Fuß auf den Weg nach Hannover gemacht. Denn in der Landeshauptstadt haben sie protestiert. Generell natürlich gegen das vor Ort, aber auch gegen die Atomenergie. Auch Hans-Werner Zacho ist damals auf seinen Trecker geklettert und ist losgefahren. Und das hat er dann immer wieder getan, bis heute. Dietrich Mohaupt hat ihn besucht.
Alltag auf dem Hof von Hans-Werner Zacho in dem kleinen Dörfchen Fliesau, etwa 30 Kilometer von Gorleben entfernt. 55 Milchkühe, etwa 145 Hektar Land, ein durchschnittlicher konventioneller Betrieb. Hans-Werner Zacho ist Bauer mit Leib und Seele und er ist seit mehr als 40 Jahren aktiv im Kampf gegen die Atomkraft. Dass dieser Kampf so lange dauern würde, niemals hätte er das als junger Bauer gedacht.
Nein, auf keinen Fall. Also, dass ich gesagt hätte, dass ich nach 40 Jahren noch weiterhin so oft im Widerstand stehe, hätte ich gesagt, nee, das kann man auch nicht so lange durchhalten. Aber wenn man wirklich an einem Ziel festhält und auch das Gefühl hat, man muss etwas machen, dann fällt es auch nicht schwer durchzuhalten.
Im Februar 1977 hatte der niedersächsische CDU-Ministerpräsident Ernst Albrecht Gorleben im dünn besiedelten Wendland als künftigen Standort für eine atomare Wiederaufarbeitungsanlage und ein Atommüllendlager benannt. Kurz darauf schlossen sich Landwirte aus der Region dicht an der Grenze zur DDR zur bäuerlichen Notgemeinschaft Lüchow-Dannenberg zusammen. Ein ganz bewusst sehr loser Zusammenschluss, betont Hans-Werner Zacho. Keine Satzung, kein Vorstand, keine Mitgliedsbeiträge. Bauern regeln sowas eben anders.
Es ist, wie man so schön sagt, man kann drei Bauern nur unter einem Hut bringen, wenn man zwei totschlägt. Und so ein bisschen ist das ja auch so, dass man also das Freiheitsgefühl behalten will. Deshalb haben wir gesagt, wir machen keine Organisation. Das hatten sicherlich auch rechtliche Gründe, weil sie immer versucht haben, so den Kopf der bäuerlichen Notgemeinschaft zu finden, juristisch auszumachen, um dann so ja, Ansprüche finanzieller Art gegen diese Personen dann durchziehen zu können.
Mit ihren Traktoren waren die Bauern in den vergangenen 40 Jahren immer wieder mittendrin im Widerstand gegen die geplanten Atomanlagen in Gorleben. Ganz maßgeblich waren sie 1979 am sogenannten Gorleben-Treck nach Hannover beteiligt. Albrecht, wir kommen. Unter diesem Motto brach am 25. März 1979 im Wendland der Protestzug auf. Mit Fahrrädern, Pferdewagen, zu Fuß und mit rund 300 Traktoren ging es in die niedersächsische Landeshauptstadt.
Du musst vorne fahren, als nächster fahre ich.
Nee, ganz vorne will ich auch nicht fahren.
Wer fährt ganz vorne?
Dann einer ganz vorne mit dem anderen.
Ach, nicht so schnell, du!
Auch Hans-Werner Zachow, damals gerade 21 Jahre jung, war mit von der Partie.
Dieser Track ist bewusst so gewählt worden, dass er praktisch eine Woche gebraucht hat, um Hannover zu erreichen, weil einige Leute zu Fuß gegangen sind. Es war kalt, ungemütlich, viele Scheibenwischer sind ausgefallen, es gab an sich kaum Kabinen. Ein paar Trecker gab es schon mit Kabinen, aber meistens war es an der Seite offen oder vorne offen. Und ich hatte also eine Frontscheibe, aber hinten war alles auf und an der Seite und mein Scheibenwischer ist erst kurz vor Hannover ausgefallen.
Der Gorleben-Track endete am 31. März 1979 in Hannover auf dem Klagesmarkt. Insgesamt hatten sich in den 7 Tagen mehr als 500 Traktoren dem Track angeschlossen. Nicht zuletzt der Reaktoranfall in Harrisburg in den USA ein paar Tage zuvor, bei dem es zu einer teilweisen Kernschmelze gekommen war, hatte die Risiken der Atomkraft in aller Deutlichkeit aufgezeigt und dem Track regen Zulauf beschert. Die Abschlusskundgebung wurde mit rund 100.000 Teilnehmern zur bis dahin größten Anti-Atomkraft-Demo in Deutschland.
Wir kämpfen heute hier für unseren Landkreis, für unsere Höfe, für unsere Gesundheit und letztlich für unser Leben. Wir wollen nichts kaputt machen, aber wir wehren uns mit aller Entschiedenheit dagegen, dass bei uns alles kaputt gemacht werden soll. Mein lieber Herr Albrecht, wie wollt ihr einen Schied nicht haben? Nicht bei uns und auch nicht anderswo. Niemals!
Wenige Wochen nach der Demonstration in Hannover räumte Ministerpräsident Ernst Albrecht ein, dass eine Wiederaufarbeitungsanlage im Wendland politisch nicht durchsetzbar sei.
Und obwohl es gesetzlich möglich wäre, hält die Landesregierung es nicht für richtig, eine Wiederaufarbeitungsanlage zu bauen, solange es nicht gelungen ist, breite Schichten der Bevölkerung von der Notwendigkeit und sicherheitstechnischen Vertretbarkeit der Anlage zu überzeugen.
Immerhin ein Teilerfolg für die Menschen im Wendland. Die Wiederaufarbeitung war damit vom Tisch, nicht aber die Pläne für das Atommüllendlager im Salzstock von Gorleben. Kein Anlass also für Hans-Werner Zachow, den Widerstand ad acta zu legen.
Es ist uns immer ganz klar geworden, dass Politik nur dann reagiert, wenn Druck ausgeübt wird. Und wir haben immer gemerkt, wenn dieser Druck nachlässt, dann macht die Politik wieder, was sie will.
Sie haben also immer weitergemacht. 1980 zum Beispiel, als im Wald bei Gorleben die Freie Republik Wendland, das legendäre Hüttendorf der Anti-Atom-Bewegung, errichtet wurde. Oder später dann bei den Protesten gegen die Castortransporte ins Zwischenlager Gorleben. Immer wieder hat Hans-Werner Zachow mit dafür gesorgt, den Druck auf die Politik aufrechtzuerhalten. Vorzugsweise mithilfe seines Traktors. Ein gutes Druckmittel, wie sich auch 2011 beim vorerst letzten Castortransport ins Wendland zeigte, als er gemeinsam mit einigen Mitstreitern eine Polizeieinheit zeitweise vollständig lahmlegen konnte.
Da hatten wir also einen Mannschaftswagen und einen Wasserwerfer eingekeilt von der Polizei, die dann also mehrere Tage von uns selbstverständlich versorgt wurden und die uns versichert haben, dass es im Augenblick ihnen sehr gut geht, dass sie auch keine Lust hätten, Leute wegzuspritzen, dass sich eigentlich ganz wohl fühlen. Sie durften dann bei uns mal auf den Trecker und wir durften auch mal einmal auf den Wasserwerfer.
Anekdoten aus 40 Jahren Widerstand. Hans-Werner Zachow wird aber ganz schnell wieder ernst, wenn es um die Zukunft im Wendland geht. Noch immer ist die Frage nach dem Standort für ein deutsches Atommüllendlager ungelöst. Und auch wenn bei der aktuellen Standortsuche immer wieder die Rede von einer weißen Landkarte ist, im Wendland bleibt man skeptisch. Immerhin sind schon mehr als 1,5 Milliarden Euro in die Erkundung des Gorlebener Salzbergwerks geflossen. Da fällt es schwer, den Beteuerungen der Politik einfach so zu glauben.
Es ist ja keine weiße Karte, weil in dieser Karte ist ein Ort eingetragen und der heißt Gorleben. Das Gefühl ist bei uns immer geblieben, dass hinter unserem Rücken mehr geplant und gemacht wird, wo wir auch jetzt immer noch nicht alles erfahren und deshalb auch unseren Widerstand immer wieder aufrechterhalten müssen.
Sagt Hans-Werner Zachow und klettert wahrscheinlich noch mal öfter auf seinen Trecker. Dietrich Moraub hat ihn besucht. Gerade haben wir ja gehört, wie beharrlich Widerstand sein kann. Das ist natürlich kein Einzelfall. Antifa-Gruppen und Bürgerinitiativen in Berlin erinnern zum Beispiel seit Jahren an ein sehr schlimmes Ereignis Ende Mai 2000. Da wird in Berlin Buch der Sozialhilfeempfänger Dieter Eich von 4 Neonazis in seiner Wohnung zusammengeschlagen und erstochen. Jährlich gibt es eine Gedenkdemonstration unter dem Motto »Niemand ist vergessen«. Sebastian Engelbrecht erzählt uns mehr.
Dieter Eich!
Das war Mord! Widerstand an jedem Ort!
Etwa 100 schwarz gekleidete Männer und Frauen versammeln sich im Mai 2018 auf dem Vorplatz des S-Bahnhofs Berlin-Buch. Die meisten sind zwischen 20 und 30. Sie tragen Sonnenbrillen und Kapuzenjacken und verstecken sich hinter Transparenten. Sie erinnern an Opfer rechter Gewalt. Vor allem an Dieter Eich, der in der Nacht vom 23. zum 24. Mai 2000 in dem Berliner Vorort Buch ermordet wurde.
Seid laut, zeigt den Freunden hier im Buch, irgendwie, dass wir da sind und dass die Opfer von Nazi-Gewalt nicht vergessen sind.
Dieter Eich war Sozialhilfeempfänger, den die rechtsextremistischen Täter gezielt ermordeten, weil er aus ihrer Sicht ein Assi war, nach ihrer Ideologie unwertes Leben. Das Berliner Landeskriminalamt hat den Fall im vergangenen Jahr untersucht und bestätigt, dass die Mörder von nationalistischer Ideologie getrieben waren. Der Mann am Mikrofon, der den Demonstrationszug mitorganisiert hat, heißt Martin Stein. Er ist 32 Jahre alt und arbeitet als Maler und Lackierer. Seit 2000 lädt die Initiative »Niemand ist vergessen« fast jedes Jahr zur Gedenkdemonstration für Dieter Eich nach Buch ein.
Sie haben ihn als asozial stigmatisiert, so wie es die Nazis auch in den 30ern und in den 20ern und sonst wann gemacht haben. Sie haben ihn mit derselben Ideologie umgebracht, mit derselben Motivation wie auch die Nationalsozialisten, die Prostituierten, die halt Obdachlosen, die Landstreichern oder Leuten, die familiäre Probleme hatten, den schwarzen Winkel aufgeklebt haben, ja, auf den KZ-Uniformen. Und Dieter Eich haben diese Nazi-Schweine hier im Buch auch den schwarzen Winkel aufgeklebt und dann haben sie ihn abgestochen.
Martin Steins Initiative Niemand ist vergessen ist eng verbunden mit der Gruppierung Antifa Nordost. Beide Organisationen gehören zum Milieu der linken Autonomen. Die Antifa Nordost leistet in den nordöstlichen Bezirken Berlins Widerstand gegen rechtsgerichtete Vereinigungen und Neonazis.
Diese Kontinuität ist eine Form von Widerstand, weil das ist mich beschäftigt, dieser Mord beispielsweise seit 2000. Ich war auf dieser ersten Demo damals, nachdem er ermordet wurde, und da war ich einfach noch, ich war noch voll jung, also todesjung war ich einfach. Und ich würde sagen, das ist auch eine Art von Widerstand, dass du sagst, den Teil meiner Zeit, meines Lebens widme ich diesem Thema.
Der Zug der Demonstranten ist am Tatort, dem Plattenbau in der Walter-Friedrich-Straße 52 in Buch angekommen. In 30 Meter Entfernung treten plötzlich 5 Neonazis in schwarzen T-Shirts auf.
Bleib da an der Ecke!
Lüge, Lüge, rufen sie unter den Augen von Müttern und Kindern, die hier wohnen. Polizisten jagen einen der Neonazis und nehmen ihn fest. Die Teilnehmer der Demonstration beschimpfen ihre Gegner als Nazi und als Mörder.
Widerstand ist es halt in dem Sinne auch so, weil es ist nicht bezahlt, es ist prekär, es ist gefährlich.
Martin Stein will mit seinen antifaschistischen Gruppen Präsenz zeigen gegen Nazis, auch gegen die AfD. Er will ihnen nicht das Terrain überlassen. Deshalb die Demonstration in Buch. Vor 3 Jahren lud er mit seinen Freunden in Buch auch zu einem Freiluftfestival ein. Nach dem Motto, Widerstand ist tanzbar, um die linken Kräfte in Buch sichtbar gegen die relativ starke rechtsextremistische Szene zu unterstützen.
Widerstand ist für mich zum Beispiel auch in dem Fall ganz konkret, Leute zu bestärken, also Leuten Kraft zu geben, die sich sonst das vielleicht nicht trauen, die sich allein fühlen.
Zu den wichtigsten Methoden der Antifa Nordost gehört es, rechte und rechtsextremistische Gruppen aus Läden und Versammlungsorten zu verdrängen. Martin Stein verzeichnet Erfolge gegen die AfD im Norden und Osten Berlins.
Da ist es uns gelungen, dass die sich eben nicht an den Orten treffen, die sie als Mitte und bürgerlich und sonst was wahrnehmen, nämlich die Kneipenhinterzimmer und die Lokalitäten und die Hotels. So, die AfD hat mittlerweile in Berlin ein Problem, einfach Bundespartei, also ihre Landesparteitage abzuhalten. Und das sind halt alles Sachen, wo ich sagen würde, die haben wir in den letzten 3 Jahren erreicht.
Die Antifa Nordost demonstriert lautstark vor den Sammlungsorten ihrer Gegner und macht sie dadurch für Wirte und Vermieter zu unliebsamen Partnern. Gehört dazu auch, Schaufenster einzuwerfen und AfD-Läden zu beschmieren? An diesem Punkt bleibt Martin Steins Antwort unklar. Solche Dinge, sagt er, geschehen dann als Folge, wenn man an die Öffentlichkeit gehe. Stein, seine Kampfgefährtinnen und Gefährten ermitteln auch auf eigene Faust gegen Rechtsextremisten. Nach einem Überfall von Neonazis auf eine Mutter und ihren Sohn verteilten sie Zeugenaufrufe im Bezirk. Auch einen Überfall von Hooligans des BFC Dynamo Berlin auf eine Gruppe von Kamerunern im Mauerpark machte die Antifa Nordost öffentlich. Daraufhin, so Stein, habe die Polizei einräumen müssen, dass die Attacke stattgefunden habe. Tatsächlich ist die Präsenz von Neonazis in den Ostberliner Bezirken in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Schöneweide, Weißensee, Lichtenberg waren früher sichtbar Zentren von Rechtsextremisten. Das hat sich geändert, auch aufgrund des Kampfes ums Terrain, den Martin Stein und seine Leute betreiben. Stein ist stolz darauf, denn diese Arbeit im Kiez, meint er, übernehme sonst niemand, auch nicht die vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen gegen rechts, die von Landes- und Bundesministerien unterstützt würden. Hat Martin Steins Widerstand auch höhere Ziele? Geht es um Widerstand gegen den Staat oder um eine linke Revolution?
Also gerade sieht es nicht so rosig aus mit der Revolution, würde ich sagen. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man irgendwann halt in einer befreiten Gesellschaft lebt, wo die Bevölkerung die Geschicke, die in diesem Land passieren, halt bestimmt. So über sowas wie eine Rätedemokratie oder sowas wie den demokratischen Konföderalismus, wie ihn ja zum Beispiel die kurdische Bewegung in Syrien halt praktiziert.
Vorerst ist Martin Stein mit anderem beschäftigt. Mit antifaschistischem Widerstand im Kiez.
Sebastian Engelbrecht hat ihn besucht. Sie demonstrieren immer in Gedenken an den von Neonazis ermordeten Dieter Eich. Das war's hier vom Länderreport. Am Mikrofon verabschiedet sich Nana Brink.